Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. An einem Freitag, der in den Vereinigten Staaten von Amerika eine Zäsur darstellt. Denn der oberste Gerichtshof kippte nach fast einem halben Jahrhundert das landesweite Recht auf Abtreibungen. Das Urteil der konservativen Mehrheit im Supreme Court war zwar erwartet worden, aber auf Seiten der Befürworter dieses Rechts sitzt der Schock tief, dass es nun tatsächlich so gekommen ist. Im Kern entschieden die Richter mit einer knappen 5-4 Mehrheit, dass es Sache der einzelnen Bundesstaaten sei, ob dort Abtreibungen verboten seien oder nicht. Bereits jetzt ist klar, dass etwa die Hälfte der Staaten Schwangerschaftsabbrüche nun entweder ganz verbieten oder zumindest stark einschränken wird. Dann blieben fast nur noch die Staaten an der Ost- und Westküste der USA, in denen Frauen einen solchen Eingriff straffrei vornehmen lassen könnten. Christian Stichler berichtet.
Sie sollen sich schämen, rufen sie dem Gericht entgegen. 4 Stunden nach dem Urteil sind nur noch sie hier. Die, die mit der Entscheidung des Supreme Court nicht einverstanden sind. Aufgeben wollen sie trotzdem nicht. Ich kämpfe dafür, dass Abtreibung legal bleibt. Ich kämpfe für alle Frauen in meinem Leben, für mich und für meine Freunde. Es ist ein trauriger Tag für die Frauen und die Menschen in der ganzen Welt. Deshalb bin ich hier, um meiner Stimme Gehör zu verschaffen. Sie dagegen hatten Grund zum Jubel. Für die Abtreibungsgegner ist dieser 24. Juni ein historisches Datum. Ich stehe auf den Schultern von Menschen, die seit Jahrzehnten für diesen Moment gearbeitet haben. Das ist ein großer Sieg. Mehr als 200 Seiten, die Kernaussage einfach. Die Verfassung sieht kein Recht auf Abtreibung vor. Nun dürfen die Bundesstaaten selbst entscheiden. Das Urteil ist ein weiteres Ergebnis des von Donald Trump mit 9 konservativen Richtern besetzten Supreme Court. Eine Entscheidung mit Ankündigung, nachdem Anfang Mai ein Entwurf des Urteils an die Medien durchgestochen worden war. Merle Hoffmann kämpft seit Jahrzehnten für die Selbstbestimmung der Frauen, betreibt Abtreibungskliniken. Sie ist entsetzt.
So much preparation.
Trotz der langen Vorbereitung, es ist ein fundamentaler Verlust. Es ist wahr. Es ist nicht mehr in der Zukunft, es ist jetzt, hier. Rückblick. Das alte Urteil Roe vs. Wade von 1973 war ein Meilenstein in der amerikanischen Rechtsgeschichte. Jede Frau sollte für sich entscheiden können, ob sie abtreiben möchte oder nicht. Für die christlichen Fundamentalisten und große Teile der Republikaner war Roe vs. Wade dagegen ein großer Fehler. Seit fast 50 Jahren versuchten sie es anzufechten. Die Abtreibung wird zum großen politischen Thema und ist es bis heute. Das machte auch Biden deutlich. Es waren 3 Richter, die von einem Präsidenten ernannt wurden, nämlich Donald Trump, die dafür verantwortlich sind, das Gesetz auszuhebeln und ein fundamentales Recht der Frauen einzuschränken. Große Genugtuung dagegen bei den Republikanern. Auch sie sprechen von einer bahnbrechenden Entscheidung. Amerika feiert diesen historischen Sieg, weil wir wissen, dass das Urteil das Leben von Millionen von Kindern retten wird und es Familien Hoffnung gibt. Seit 5 Jahrzehnten spaltet das Thema Abtreibung die Vereinigten Staaten. Dass das auch in Zukunft so bleiben wird, auch dafür hat das heutige Urteil gesorgt.
Ja, Kerstin Klein in Washington vor dem Supreme Court. Die Reaktionen auf dieses heutige Urteil, die ließen nicht lange auf sich warten.
Ja, also hier vor dem Supreme Court werden es eigentlich mit jeder Stunde mehr und mehr Menschen. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz. Mehrere hundert, würde ich sagen, wenn nicht über 1000. Und es ist hier ja noch Nachmittag. Das heißt, viele sind noch bei der Arbeit. Das heißt, es werden im Laufe des Abends auch noch mehr werden. Und eigentlich ist für überall in den USA weitere Demonstrationen angesagt. Die Stadt hier in Washington, die hat sich vorbereitet auf eine höhere Alarmbereitschaft bis Dienstag. Aber bisher ist alles friedlich. Und das ist auch das, was Präsident Biden in seiner Rede gesagt hat. Der hat an alle appelliert: Ich verstehe eure Enttäuschung. Ich bin genauso enttäuscht von diesem Urteil, aber bitte, bitte bleibt friedlich. Der einzige Weg, den wir jetzt gehen können, den ihr jetzt gehen könnt, ist durch Wahlen. Wählt die Menschen, die andere Gesetze erlassen, denn das ist ja im Prinzip das, was der Supreme Court heute gemacht hat, die Entscheidung zurück zum Gesetzgeber zu geben.
Gestern die Lockerung eines Waffengesetzes durch den Supreme Court, heute nun dieses Urteil zur Abtreibung. Wie sehr verschiebt sich in den USA da gerade etwas?
Ich habe das Gefühl, da verschiebt sich etwas ganz grundlegend und ganz massiv. Es sind ja in diesem Gericht jetzt 3 durch den damaligen Präsidenten Donald Trump ernannte Richter. Und er hat die ernannt mit der klaren Ansage, dass er für das Recht, Waffen zu tragen, antreten will und für das Beendigung des Recht auf Abtreibung. Und das haben seine konservativen Richter jetzt mit anderen konservativen Richtern zusammen geliefert im Prinzip. Dafür feiert sich Donald Trump auch. Und Präsident Biden, der hat das heute auch ganz klar gesagt, machen wir uns nichts vor. Das hat die konservative Seite ganz strategisch angelegt, seit Jahrzehnten. Da ist Ideologie, die sich jetzt hier manifestiert und dem muss man sich eben entgegenstellen. Aber ja, das ist so, da verschiebt sich ganz viel, ganz konkret für viele Menschen im Land. Aber es gibt auch die Sorge, was noch passiert, was als nächstes auf der Abschussliste quasi steht. Da gibt es halt große Sorgen, dass zum Beispiel auch so etwas wie die gleichgeschlechtliche Ehe irgendwann hier in Angriff genommen werden kann von diesem neuen konservativen Supreme Court.
Kerstin, vielen Dank für die Informationen nach Washington. Das Urteil des obersten Gerichtshofs der USA zur Abtreibung. Dazu hat der langjährige Leiter unseres ARD-Studios in Washington, Stefan Niemann, folgende Meinung.
Ich möchte meine Wut herausschreien, aber ich muss dauernd weinen. Eine völlig aufgelöste Freundin in Florida hat mir das eben am Telefon gesagt, noch unter Schock nach der schändlichen Entscheidung des obersten US-Gerichts. Der jungen Frau wird gerade brutal bewusst, dass sie nun weniger Rechte hat, als die Generation ihrer Mutter über ein halbes Jahrhundert hatte. Die bundesweite Regelung für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch gekippt, ein Rückschritt Richtung 50er Jahre. Die Freiheit über die wohl persönlichste Entscheidung, die eine Frau treffen kann, geopfert auf dem Altar christlicher Eiferer und erzkonservativer Republikaner. Künftig darf jeder Bundesstaat Abtreibungen verbieten, etliche dürften das bald tun, gegen den Willen der Bevölkerungsmehrheit. Und ich sehe sie vor mir, die Faust von Donald Trump, triumphierend zum Himmel gereckt. Denn es sind die von ihm ins lebenslange Amt gehieften Richter Gorsuch, Kavanaugh und Barrett, die den vom Ex-Präsidenten angekündigten radikalen Kurswechsel vollzogen. Bezeichnend und besonders verlogen finde ich, dass für diese obersten US-Richter die Verantwortung der Männer für ungewollte Schwangerschaften oder eine Abtreibung nie ein Thema war. Meine erschütterte Bekannte in Florida will nun Widerstand organisieren gegen die drohende erzkonservative Wende. Ihre Stimme zittert, als sie mir sagt, Wut und Verzweiflung würden dem seit heute noch zerrisseneren Land vor den Kongresswahlen einen heißen Sommer der Massenproteste bescheren. Ich wünsche ihr, dass dieser düstere Tag auch den Aufbruch einer starken Frauen- und Bürgerrechtsbewegung markiert, die ihre Freiheiten zurückerkämpft. Dass es ohne Kampf nicht gehen wird, mussten die Frauen in den USA heute leidvoll erfahren.
Die Meinung von Stefan Niemann. Natürlich ist der Streit um Abtreibung auch hier bei uns hochemotional. Und grundsätzlich sind Schwangerschaftsabbrüche hier in Deutschland verboten. Allerdings gibt es eben die entsprechenden gesetzlichen Ausnahmeregelungen, die einen solchen Schritt straffrei ermöglichen. Eine sehr wichtige Rolle kommt dabei logischerweise Frauenärztinnen und Ärzten zu. Doch die durften laut § 219a Strafgesetzbuch bislang nicht etwa im Internet darüber informieren, wie und mit welchen Methoden sie die Eingriffe vornehmen. Doch mit diesem sogenannten Werbeverbot ist jetzt Schluss. Nach jahrelangem Streit strich der Bundestag § 219a. Jona Wahl berichtet.
Für Christina Hähnel ist es ein besonderer Tag. Die Abstimmung im Bundestag hat für sie große Bedeutung. Die Ärztin wurde vor 5 Jahren zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie auf ihrer Internetseite beschrieb, mit welchen Methoden sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Von der Tribüne aus verfolgt die Ärztin eine emotionale Debatte. Am Ende ist klar, der Paragraph 219a wird aus dem Strafgesetzbuch gestrichen.
Heute ist ein großartiger Tag. Für die Ärztinnen und Ärzte, aber vor allen Dingen für alle Frauen in diesem Land.
Der Paragraph 219a stellte bislang die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe. Doch was ist Werbung? Wie viel Information ist erlaubt? Die Grenzen fließend. Das Ende des Werbeverbots für die Ampelkoalition eine längst überfällige Entscheidung.
Dass wir hochqualifizierten Ärztinnen und Ärzten, die solche Eingriffe vornehmen, bei Kriminalstrafe verbieten, dort sachliche Informationen bereitzustellen, das ist absurd, das ist aus der Zeit gefallen, das ist ungerecht und deshalb beenden wir diesen Zustand.
Die Union ist dagegen, den Paragraphen abzuschaffen.
Für mich ist es heute als Frau, als selbstbestimmte Frau, als Mutter von 3 Kindern kein glücklicher Tag.
CDU und CSU sehen den Schutz des ungeborenen Lebens in Gefahr.
Wir denken eben auch an das Lebensrecht des Kindes. Und das ist der maßgebliche Unterschied, den ich sehe zwischen uns. Es ist der maßgebliche Grund, weshalb wir an der geltenden Regelung festhalten wollen.
Auch die AfD ist gegen die Abschaffung des Paragraphen 219a. Der Linken hingegen geht die Entscheidung von heute nicht weit genug. Sie fordert, dass Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich straffrei werden. Nach der klaren Mehrheit für die Abschaffung heute ist bei den Koalitionsfraktionen und der Linken die Freude groß. Die Abgeordneten applaudieren auch Ärztin Christina Hähnel.
Ich kann es noch nicht richtig fassen, dass es jetzt wirklich rum sein soll nach 5 Jahren, immer wieder Gerichte, immer wieder als angegriffen werden und dann für eine für mich selbstverständliche ärztliche Leistung, nämlich aufzuklären, bestraft zu werden.
Christina Hähnel wird strafrechtlich rehabilitiert durch den Bundestagsbeschluss. Sie will nun wieder auf ihrer Internetseite über Schwangerschaftsabbrüche informieren, über Methoden und mögliche Komplikationen.
In einem Krieg sind nicht nur Waffen, medizinische Versorgung und Nachschub entscheidend, sondern auch die Motivation der kämpfenden Truppen. Und die kann durch die Eroberung oder den Verlust symbolträchtiger Orte oder Gebiete durchaus beeinflusst werden. Welche Auswirkungen wird also die Entscheidung der ukrainischen Armee haben, die seit Wochen so erbittert umkämpfte Stadt Severodonetsk nun doch aufzugeben? Jene Stadt im Osten der Ukraine, von der Präsident Zelensky Anfang des Monats noch sagte, die Schlacht um Severodonetsk entscheide das Schicksal des Donbass. Nun aber der Rückzug aus den Ruinen. Und damit ist das benachbarte Lysychansk die letzte größere Stadt im Gebiet Luhansk, auf dem die ukrainische Armee noch Widerstand leistet. Judith Schacht.
Diese Bilder sollen die Zerstörungen in Severodonetsk im Osten der Ukraine zeigen. Veröffentlicht heute auf Telegram. Bislang zählte die Stadt zu den letzten in der Region Luhansk, die noch nicht von russischen oder prorussischen Kämpfern erobert wurden. Nach monatelangen Kämpfen kündigt die Ukraine den Rückzug ihrer Truppen an. Die Nachbarstadt Lysychansk ist nun die letzte Großstadt in der Region, die noch unter ukrainischer Kontrolle sein soll. Doch auch dort rücken die russischen Truppen immer näher. In eroberten Gebieten südlich der Stadt, wie in dem Dorf Hirske, hissen die Besatzer unter anderem die russische Flagge. Freiwillige sind in Lysychansk unterwegs, um Zivilisten bei der Flucht aus der zerstörten Stadt zu helfen. Unsere Nachbarn sind beim Bombenangriff gestorben, deshalb haben wir entschieden, dass wir gehen. Die Versorgungslage in der Stadt ist schwierig. Über Hilfe wie frisches Trinkwasser sind alle dankbar. Doch es will nicht jeder Bewohner vor den russischen Besatzern fliehen. Wir wollen mit den Russen vereint sein, das sind unsere Freunde. Wie lange das ukrainische Militär Lysychansk noch verteidigen kann, ist offen. In der bereits von der russischen Armee besetzten Stadt Cherson wurde heute ein prorussischer Behördenvertreter durch einen Autosprengsatz getötet. Die von Russland eingesetzte Stadtverwaltung wertet die Tat gegen den Mann als Terrorakt. Ein Mensch, der nie politische Aussagen gemacht hat, ein Mensch, der nie, wie man sagen würde, ein Sprachrohr war und der auch sonst nicht in Informationspolitik verwickelt war. Wer hinter dem Anschlag steckt, ist unklar.
Wassili Golod in Kiew. Dieser Rückzug aus Severodonetsk, welche Bedeutung hat diese Niederlage?
Aus politischer Sicht ist es eine ganz klare Niederlage. Aus menschlicher Sicht ist es eine Niederlage für die Menschen, die in Severodonetsk gelebt haben. Ist es eine Katastrophe. Präsident Zelensky hatte es Anfang Juni ja gesagt. Die Schlacht um Severodonetsk, sie sei auch entscheidend für die Zukunft des Donbass. Das ist symbolisch richtig, weil damit eine große Stadt im Donbass verloren geht. Militärisch ist es aber durchaus so, dass die Ukraine wichtige eigene Ziele auch erreicht hat. Einerseits den Vormarsch der russischen Truppen verlangsamt und zum anderen auch sehr, sehr deutlich die Truppen geschwächt, die russischen Truppen. Und dennoch bleibt natürlich festzuhalten, eine große Stadt, eine wichtige Stadt im Donbass in der Region Luhansk ist damit verloren gegangen.
Eine positive Nachricht für die Ukraine aus Brüssel gestern Abend, dass die Ukraine nun EU-Beitrittskandidat ist. Wie reagieren Sie in der Ukraine darauf?
Große Partys gibt es hier nicht. Der Maidan ist jetzt auch leer. Wir sind kurz vor der Sperrstunde, wenige Minuten. Aber in den sozialen Netzwerken, in persönlichen Gesprächen habe ich rausgelesen und rausgehört, dass es eine sehr, sehr große Freude im gesamten Land gibt. Und zwar aufgrund von einer Sache. Die Menschen hier wurden ganz lange, die Ukraine wurde ganz lange als Pufferzone gesehen, als Bereich zwischen Europa und Asien, als Einflussgebiet von verschiedenen Ländern. Und jetzt, das hat Präsident Zelensky auch deutlich betont, geht die Ukraine den Weg, den sich die Menschen lange gewünscht haben, den europäischen Weg. Und die Menschen werden auch als Europäerinnen und Europäer gesehen. Und ganz wichtig auch aus ukrainischer Sicht, sie wollen nicht beim Kandidatenstatus stehen bleiben. Das klare Ziel ist der EU-Beitritt. Und dafür sind sowohl die Menschen, die Bevölkerung als auch die Politik bereit, alle notwendigen Reformen in sehr, sehr schneller Zeit durchzuziehen.
Vassili, danke für die Berichte live aus Kiew. Die Linke und der Osten, das ging jahrelang Hand in Hand. Kein Wunder, viele Wurzeln der Linkspartei liegen in Ostdeutschland. Doch irgendwie scheint der Partei selbst hier das Gespür für die Menschen abhanden gekommen zu sein. Und das gilt auch für Thüringen, das als einziges Bundesland mit Bodo Ramelow von einem Linken regiert wird und wo sich die in letzter Zeit arg angeschlagene Linke an diesem Wochenende bei einem Parteitag neu aufstellen will. Bei der Landtagswahl 2019 hatte sie dort mit 31% der Stimmen sogar noch Volksparteistatus. Aber wie unsere Mittendrin-Reportage zeigt, mit den Zustimmungswerten für die Linke geht es sogar in einzigen Hochburgen wie Suhl abwärts. Über Ursachen und Lösungen für diesen Niedergang, Sven Knobloch.
Im grünen Wald die rote Stadt. So steht es am Rathaus von Suhl. Ein Spruch aus den 20er Jahren, als sich linke Arbeiter einem rechtsnationalen Putsch entgegenstellten. Doch der Spruch sagt noch immer einiges über die politische Lage in der Stadt. Suhl war zuletzt eine Hochburg der Linkspartei. Bei der Landtagswahl 2019 kam sie auf fast 40%. Bei der Bundestagswahl vergangenes Jahr holte sie allerdings nur noch rund 10%. Erklärungsversuche.
Ich habe so den Eindruck, dass die Führung in der Partei sehr stark mit sich selbst beschäftigt sind und das Volk irgendwie aus dem Auge verlieren.
Normalerweise müssen sie, wenn sie etwas erreichen wollen, müssen sie zusammenhalten. Ne? Müssen also ein Programm haben, nicht, dass jeder was anderes haben will.
Sie haben ihre Thesen verlassen, ihre früheren Thesen.
Welche sind das aus Ihrer
Sicht? Für die kleinen Leute da zu sein, und Rentner.
Suhl hat vor allem mit Überalterung und Abwanderung zu kämpfen. Hier im Norden der Stadt kann man es besonders sehen. Ein Plattenbaugebiet, viel Leerstand, keine Infrastruktur und Einkaufsmöglichkeiten. Einige Blöcke sollen bald weggerissen werden. Hier hatte die Linke lange viel Zuspruch. Bei der letzten Landtagswahl wurde die AfD stärkste Kraft. Wir treffen die Rentnerin Gerda Schwedler. Sie fühlt sich abgehängt, vergessen, sagt sie. Für kleine Leute wie sie setze sich die Linke nicht mehr ein.
Das Einzige, was sympathisch ist, das ist für mich die Frau Wagenknecht. Die hat einen wirklich so nach dem Mund gesprochen, allgemein, wie die Leute allgemein so denken. Also ich kann nur sagen, mit wem ich mich da unterhalten kann oder tue, viele geben der Frau recht.
Wir sind zu Gast beim Stammtisch der Suhler Linken. Auch hier dreht sich die Diskussion schnell um Sarah Wagenknecht und ihren Aufruf für eine Neuausrichtung der Partei. Sie fordert unter anderem, den Fokus wieder mehr auf sozial benachteiligte Menschen zu legen.
Wenn ich mich da noch mal kurz einklinken kann. Die ist zwar populistisch, das sehe ich auch alles, und sie wird nicht, auch vertritt auch nicht nur Positionen, die ich gut finde. Aber wenn die uns hilft, mehr als 3 Direktmandate zu holen, aber damit
sie
auch
hilft
im nächsten.
Uns halt nicht.
Das ist deine Meinung.
Aber das Problem ist ja, sie hat ja kein Interesse, die Partei voranzubringen, sondern sich selber voranzubringen. Genau.
Sie kann erstmal nach außen wirken. Und mit Verlaub, was wir als Parteispitze haben, kannst du in die Tonne kloppen.
Schnell wird klar, es gibt auch einen Generationenkonflikt. Beispielsweise beim Thema MeToo, der Debatte um sexistisches und frauenfeindliches Verhalten in der Partei.
Seitdem diese Debatte aufgekommen ist, kriege ich ganz viel mit, dass Frauen sagen, wir finden die Debatte total sinnlos, das ist ja alles normal, uns ging das früher auch so, das ist ja alles nicht so schlimm, man braucht nur ein bisschen Selbstbewusstsein. Finde ich, also da läuft es mir eiskalten Rücken runter, wenn ich solche Sachen höre, ganz ehrlich.
Ich hinterfrage auch, ob ich vielleicht was verkehrt gemacht habe. Und werde bestimmte Sachen auch ändern.
Claudia Höpfner verfolgt die Diskussion genau. Sie wird die Suhler Linke beim Bundesparteitag vertreten. Was sie stört, dass sich derzeit alles um Personal und parteiinternen Streit dreht.
Das müssen wir endlich klären, weil sonst sind wir nicht mehr lange handlungsfähig.
aber tatsächlich geht so viel gerade in der Welt um, und dass ich persönlich ein Problem damit habe, mich nur mit personellen Dingen zu befassen.
Beim Suhler Stadtverband nehmen sie sich an diesem Abend vor, wieder mehr auf die Menschen zuzugehen, mehr über ihre Themen zu sprechen. Dass sie vom Bundesparteitag Rückenwind bekommen, das erwarten sie eher nicht.
Ja, dort auf dem Bundesparteitag in Erfurt, da gibt's zwar ein Willkommen, aber diesen Rückenwind für eine Neuausrichtung der Partei, zu der Sarah Wagenknecht aufgerufen hatte, den wird es zumindest von ihr selbst nicht geben. Sie hat krankheitsbedingt ihre Teilnahme abgesagt. Aber auch ohne sie geht es ans Eingemachte. Die sowieso schon zerstrittene Partei, die jüngst eine Wahl nach der anderen verlor, die kämpft um nichts Geringeres als ihr Überleben. Justus Kless.
Es kommt drauf an, sie zu verändern, die Linke. Ein weiter so, da sind sich viele auf dem Parteitag in Erfurt einig, soll es nicht geben. Man befinde sich in einer tiefen Krise, wird Janine Wissler gleich sagen und sich später auch entschuldigen, als sie über Sexismusvorwürfe in den eigenen Reihen spricht und als Schwachstelle der Partei ausmacht. Aber ansonsten kein langer Blick zurück, lieber nach vorne. Die Partei solle sich wieder mehr den Menschen zuwenden, die Unterstützung brauchen.
Wenn Alleinerziehende Einladungen zu Kindergeburtstagen unter einem Vorwand absagen, weil sie das Geschenk sich nicht leisten können, wenn Rentnerinnen ihre Wohnung nicht heizen, weil sie Angst vor der Gasrechnung haben, dann sind das doch Zustände, mit denen wir uns niemals abfinden werden, liebe Genossinnen und Genossen.
Wissler kämpft um die Partei und um sich. Morgen tritt sie zur Wiederwahl an, aber nicht ohne Konkurrenz. In der Frage, wie umgehen mit Russland, droht handfester Streit statt Einigkeit mal wieder. Zum Leitantrag der Parteiführung gibt es diverse Änderungsanträge, einer auch mit prominenter Unterstützung, auch wenn die gar nicht auf dem Parteitag auftaucht. Es gibt andere, die sprechen.
Die NATO-Staaten schicken der Ukraine nicht Waffen und viel Geld, weil die Ukraine so eine vorbildliche Demokratie ist, sondern um Russland zu schwächen.
Bodo Ramelow hingegen warnt seine Partei vor Putin.
Seid euch im Klaren darüber, dass dieser Putin kein Linker ist und keiner, der für linke Bewegungen ist. Dass das ein Autokrat ist und dass das ein imperialistischer Krieg ist.
Nicht nur der Krieg gegen die Ukraine birgt Streitpotenzial, auch das Verhalten einiger prominenter Parteimitglieder nervt einige an der Basis.
Immer wieder können Mitglieder mit gutem Zugang zur Medienwelt frei in die Welt posaunen, was die Linke eigentlich gerade so sagt, völlig egal, was eigentlich in unserem Programm steht. Als Basismitglied ohne weitere Funktion kotzt mich das ehrlich gesagt ziemlich an.
Mit der Wahl der neuen Führung entscheidet sich morgen, wie viel Veränderung vom Erfurter Parteitag ausgehen wird.
Wer sich in einem Testzentrum auf Corona untersuchen lässt, der wird von kommendem Freitag an dafür einen Eigenanteil zahlen müssen. Die Bundesregierung hat die sogenannte Testverordnung entsprechend überarbeitet. Mehr dazu jetzt in weiteren Nachrichten mit Judith Rakers.
Für Corona-Bürgertests werden von Juli an dann 3 € Zuzahlung fällig. Kostenfrei bleibt das Angebot nur für besonders schutzbedürftige Gruppen wie etwa Kinder bis 5 Jahre, Frauen zum Beginn der Schwangerschaft oder Besucher von Kliniken und Pflegeheimen. Der Bund will die Milliardenausgaben reduzieren, aber zugleich die Testinfrastruktur erhalten. Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagte, eine volle Kostenübernahme des Bundes sei wegen der angespannten Haushaltslage nicht mehr möglich. Zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel haben sich die Staats- und Regierungschefs mit den gedrosselten Gaslieferungen aus Russland befasst. Konkrete Schritte gegen drohende Energieknappheit und steigende Preise wurden aber noch nicht vereinbart. Nach dem Beschluss, die Ukraine und auch Moldau in den Kreis der Beitrittskandidaten aufzunehmen, rief Bundeskanzler Scholz zu dringenden Reformen der EU-Institutionen auf. Bei mehr Mitgliedern werde es beispielsweise immer schwieriger, wenn Entscheidungen weiter einstimmig getroffen werden müssten. Vor dem G7-Gipfel in Bayern hat die Bundesregierung vor einer Verschärfung der weltweiten Nahrungsmittelkrise gewarnt. Auf einer internationalen Konferenz in Berlin sagte Bundesaußenministerin Baerbock, etwa 345 Millionen Menschen seien von Hunger bedroht. Sie sprach von einer lebensbedrohlichen Welle, doch erst Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine habe daraus einen Tsunami gemacht. Russland blockiere den Export ukrainischer Nahrungsmittel, deshalb müssten alternative Transportwege geschaffen werden. An der Landesgrenze von Brandenburg und Sachsen kämpft die Feuerwehr gegen einen Waldbrand. Zwei Ortschaften im Landkreis Elbe-Elster mussten zeitweise sogar evakuiert werden. Nach Angaben der Polizei hatten sich die Flammen bis zum Abend auf einer Fläche von 800 Hektar ausgebreitet. Ein Teil des Areals ist ein früherer Truppenübungsplatz. Der Brand war bereits gestern ausgebrochen. Starker Wind hatte die Flammen heute weiter angefacht.
Der Sommer hat offiziell diese Woche begonnen. Seit heute ist auch das erste Bundesland in die Sommerferien gestartet und gleich das bevölkerungsreichste Nordrhein-Westfalen. Millionen Menschen freuen sich auf oder sehen sich zumindest nach solchen Orten für eine Auszeit von Inflation, Pandemie oder anderem Alltagswahnsinn. Doch der Weg dorthin dürfte in der Realität erstmal so aussehen. In langen Schlangen vom Urlaub träumen, weil massiv Personal an den Flughäfen fehlt, oder sich in dank 9-Euro-Ticket überfüllte Regionalzüge zwängen. Urlauber werden diesen Sommer oft starke Nerven brauchen. Fast überall. Ingrid Bertram berichtet.
Hier ist Geduld gefragt. Das Terminal am Flughafen Düsseldorf am Vormittag. Die Kofferbänder stehen still. Formcheck-in staut es sich. Das Problem? Es fehlt an Personal bei den Airlines. Deswegen haben Lufthansa und Eurowings bis Ende August insgesamt bis zu 3000 Flüge gestrichen. Manche Urlauber erfuhren davon recht kurzfristig.
Sehr ärgerlich, denn unser Flug wurde gerade annulliert, wo wir hier zum Flughafen angekommen sind. Ist natürlich blöd, wenn der Mann mit Kind schon morgens geflogen sind. Die fahren jetzt in den Urlaub und meine Tochter und ich stehen jetzt hier und mal schauen, was mit uns passiert.
2 Stunden haben wir drinnen gewartet, damit wir überhaupt unser Gepäck abgeben können.
Ist jetzt mit Eurowings für mich in den letzten 4 Wochen die 3. Annullierung. Deswegen nervt es langsam ein bisschen.
Nach dem Wegfall der Corona-Beschränkungen ist das Fernweh offenbar groß. Hier in Düsseldorf werden in diesem Sommer 70% mehr Reisende erwartet als im Vorjahr. Zugleich sind aber durch die Corona-Krise tausende Stellen an deutschen Flughäfen weggefallen, etwa beim Boden- oder Sicherheitspersonal. Aus Sicht der Gewerkschaft war der Engpass jetzt absehbar.
Man hätte das vermeiden können, wenn man schon im letzten Sommer, da haben wir hier demonstriert, Mahnwachen organisiert und gesagt, dass die aktuelle Personaldecke nicht reichen wird, um dieses erhöhte Fluggastaufkommen wirklich bedienen zu können.
Man arbeitet daran, mehr Personal einzustellen, heißt es. Aber erstmal fängt für die Reisenden der Urlaub hier mit einer Nervenprobe an. Dabei kann die Idylle greifbar nah sein, wie hier am Wisseler See am Niederrhein. Familie Denkeler ist gerade auf ihrem Saisonplatz angekommen und freut sich auf ihre erste Urlaubswoche. Dafür sind sie gerade mal eine halbe Stunde von Dienstlaken aus gefahren. Keine Spur von Urlaubsstress.
Ich bin froh, dass ich jetzt hier bin, also weil das brauche ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt am Flughafen stehen würde und da wahrscheinlich stundenlang warte und ja, es ist super lange dort, bis man endlich mal eingeschickt ist und man kommt ja schon total unentspannt überhaupt an. Ne? Und da wieder runterzukommen, also das ist hier schon anders.
Sabrina Denkeler ist Lehrerin. Nach Schulschluss ging es los. Auf dem Campingplatz bei Kalka sind sie regelmäßig, ab und zu auch an der Ostsee. Aber eine weite Reise mit Flugzeug, das ist auch ihr viel zu anstrengend. Camping statt Komforturlaub.
Es ist total entschleunigt. Ne? Man muss wieder spülen gehen, hat keine Spülmaschine und alles geht irgendwie ein bisschen langsamer.
Langsam und unbequem ist es vor allem an den Flughäfen in NRW, nämlich durch die Warteschlangen. Dieses Wochenende können die noch ziemlich lang werden.
Wer um die Ecke Urlaub macht, der hat vielleicht keinen Reisestress, aber Urlaubswetter, Carsten, wie sieht's da aus?
Das ist die Antwort, Ingo. Urlaubswetter, auch in dieser Form wird es auf jeden Fall auch am Wochenende in Deutschland geben. Heute Morgen begann der Tag ja schon ziemlich sonnig. Hier zu sehen ein Foto vom Sonnenaufgang von der Halbinsel Darß. Und wir sehen fast wolkenlosen Himmel. Diesen wolkenlosen Himmel gibt es vor allem am Wochenende, am morgigen Samstag. Und vor allem auch deshalb, weil wir solche Bilder, wie wir gleich im nächsten Video sehen, nämlich eine sich drehende Gewitterwolke, heute aufgenommen von Thorsten Brehme im Harz, weil wir diese Bilder seltener zu Gesicht bekommen. Heute gab es viele von diesen. Deshalb hatten wir kräftige Gewitter, Sturmböen waren dabei, unverbreitet Starkregen mit örtlichen Niederschlagsmengen im Bereich von mehr als 30 Liter Regenwasser. pro Quadratmeter in nur einer Stunde. Wie gesagt, diese großen Gewitter ziehen ab, aber wir haben heute Abend noch oder jetzt in der Nacht ein paar weitere Regenschauer, vereinzelt auch noch mit Blitz und Donner. Die ziehen in die Osthälfte. Und dort, wo es heute sonnig und heiß war, bis zu 35 Grad gab es heute im Osten. Dort beginnt der Tag morgen mit vielen Wolken und im Verlauf des Tages gibt es einzelne Schauer und Gewitter. Aber ansonsten recht viel Sonnenschein bei nur wenigen Wolken. Erst im Verlauf des Abends ziehen in den Westen ein paar neue Wolken herein. Also für die meisten morgen Urlaubswetter und das dann auch bei angenehmen Temperaturen. Zunächst mal zur Nacht. Nachts liegen die Tiefstwerte meistens bei 12 bis 17 Grad. Im Osten bleibt es wärmer mit 18 bis 20 Grad. Ja, und tagsüber erreichen wir an der Nordsee und an der Ostseeküste 25 bis 27 Grad, sonst 27 bis 30 Grad Sommertemperaturen quer durch Deutschland. Die weiteren Aussichten: sommerlich bei den Temperaturen geht es auch weiter, dabei aber am Sonntag in der gesamten Westhälfte wieder vermehrt Schauer und Gewitter. Im Osten und im Süden bleibt es sonnig, es wird auch wieder heißer. Und apropos heiß, der Wochenstart am Montag im Osten bis zu 36, vielleicht sogar 37 Grad. Schon unerträgliche Hitze. Im Westen viele Wolken und vor allem am Montag, Vormittag, Mittag im Nordwesten so starke Regenfälle, dass wir dort dieses Überschwemmungszeichen reingemalt haben. Also der Sommer zeigt sich sehr durchwachsen und eben leider nicht immer vom traumhaften Urlaubswetter.
Sommerlich zumindest. Vielen Dank, Carsten, für diese Aussichten. Und soweit die Tagesthemen. Hier im Ersten bleibt's spannend mit der neuen ARD Crimetime-Doku-Reihe. Und im Anschluss gibt's die Gala zum Deutschen Filmpreis. Zum 72. Mal werden heute Abend die Lolas vergeben. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.